Es ist Dienstag, der 22. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Ja, auch heute gibt es wieder so viel, was auf der Welt geschehen ist, was sich andeutet, dass sich lohnt, von uns seziert zu werden. Skurril, relevant, je nachdem. Irrelevant haben wir natürlich auch wieder einiges im Programm. Und ich sage guten Morgen, liebe Jasmin.
Guten Morgen, lieber Markus.
Jasmin, das wird jetzt hart für dich. Wir haben ein paar Themen, die noch vor deinem absoluten Lieblingsthema Markus Söder kommen. Hältst du das durch?
Die Frage ist, ob du das Ende durchhältst, weil es wird eklig.
Bitte empören Sie sich jetzt.
DFB-Kapitän Manuel Neuer spielt ohne One Love-Binde. Das berichtet unter anderem der Spiegel. Die One Love-Aktion ist Geschichte. Manuel Neuer, Harry Kane und die anderen Kapitäne der beteiligten europäischen Verbände haben sich dem Druck des Weltfußballverbandes FIFA gebeugt. Hintergrund ist die Androhung von gelben Karten oder anderen Sanktionen. Ich zitiere, die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne die Binden auf dem Spielfeld tragen. So heißt es in einer Erklärung der 8 europäischen Verbände. Ja, also hier ist wirklich alles schiefgelaufen. Diese Binde, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da gab es schon vor vielen Monaten eine Diskussion drüber. Ursprünglich sollte es eine Regenbogenfarbenbinde sein. Das war dann den europäischen Verbänden, die ein Zeichen setzen wollten, offenbar dann doch zu explizit. Jetzt haben sie ihre eigene Toleranzbinde, One Love, entworfen, haben das auch seit Monaten quasi publik gemacht, dass sie damit in Katar antreten wollen, wollten das als gemeinsames europäisches Zeichen setzen. Jetzt gab es gestern eine knallharte Ansage der FIFA. Leute, es gibt hier unsere Regularien. Ihr könnt nicht alle hier mit einer eigenen Binde, scheißegal was da draufsteht, ankommen. Das ist verboten. Und Riesenempörung, du hast es mitbekommen. Es heißt, die europäischen Verbände und auch der deutsche Verband, der vorher so den Mund aufgerissen hat, von wegen, wir sind die Verfechter für Freiheits- und Menschenrechte und Toleranz, die akzeptieren das jetzt. Das heißt, nach Stand jetzt wird Manuel Neuer mit der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch ohne diese One-Love-Binde auflaufen. Wie regt dich das auf?
Vielleicht klingt das jetzt etwas kalt, aber ich finde das alles ziemlich erwartbar und es ist auch völlig klar, dass diese Konsequenz durch die FIFA ja nicht erst seit gestern irgendwie eine Möglichkeit ist und man sich deswegen so kurzfristig vor dem Spiel äußern muss. Dementsprechend in der ganzen Suppe, die diese WM darstellt, ist es nur ein weiterer Peak der Scheinheiligkeit einer vermeintlichen demokratischen Werteaufspielung und dementsprechend, also es ist...
Die Rubrik heißt, bitte empören Sie sich jetzt.
Ja, aber nur weil du dich darüber empörst, weil du noch daran geglaubt hast vielleicht. Also meine Liebe für Manuel Neuer hält sich einfach dieser Kroatien-Song-Sache, ich möchte da jetzt nicht tiefer reingehen, in Grenzen. Und dementsprechend, dass er da jetzt sagt, mache ich nicht. Wo ist der Wow-Effekt? Also es ist halt nur noch eine weitere Enttäuschung in dieser ganzen, man hätte gar nicht hinfahren dürfen.
Also der DFB hat wohl erklärt, also sollte es da Strafen geben, finanzieller Art, wenn wir mit dieser Binde auflaufen, dann ist das in Ordnung. Und die Sache, über die man jetzt nicht springen wollte, ist das mit sportlichen Konsequenzen. Das heißt, es hätte eine gelbe Karte, aber offenbar hat die FIFA das nicht näher spezifiziert. Es hätte auch einen Punktabzug, es hätte auch noch eine schlimmere Karte geben können. Und diese Ungewissheit, zu der war man dann doch nicht bereit, so weit zu gehen. Und da ist dann die Frage, wenn man wirklich ein Zeichen setzen will, wie mutig ist es, sobald man eine kleine Form von Bestrafung, okay, wir wissen nicht, wie die Bestrafung konkret ausgesehen hätte, sobald die droht, ist es dann mit dem Zeichen setzen wieder vorbei.
Ja, aber auch, also ich finde es auch so skurril zu sagen, okay, man hätte eine Geldstrafe gezahlt. Funnywise wäre man trotzdem in einem Land gewesen, wo tausende migrantische Arbeiter gestorben wären, die einen viel höheren Preis bezahlt haben. Und wir zahlen dann, um eine Kapitänsbinde zu tragen oder eine Binde zu tragen, wo dann pseudohaft irgendwie für jeden geworben wird. Aber eigentlich ist auch nicht wirklich drauf, weil man hat sich gar nicht getraut, die richtige Flagge zu nehmen.
Es war schon ein Kompromiss,
einfach, ja. Das ist so eine ganz peinliche Realsatire des Westens.
Also weil jetzt natürlich alle hämisch über die Nationalen Nationalmannschaft und den DFB herfallen, sie bieten ja auch tatsächlich eine Menge an, würde ich zur Verteidigung doch sagen, alles, was ich so mitbekommen habe, war es jetzt doch so, dass eher die anderen Nationen, die da zu den acht, die ein Zeichen setzen wollten, gehörten, dann eingeknickt sind und Deutschland wohl den Schwur gegeben hatte, also was wir machen, besprechen wir zusammen und dann handeln wir auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie das alleine gemacht hätten, durchaus dabei geblieben wären, ist aber jetzt nur Spekulation. Auch der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat zumindest in seinen öffentlichen Erklärungen der letzten Tage und Woche klare Stellung bezogen gegen die FIFA, gegen diesen unsäglichen Präsidenten. Infantino kannte man von deutschen DFB-Präsidenten in der Vergangenheit auch nicht und trotzdem stehen sie jetzt nach diesem Rückzieher natürlich wahnsinnig dumm da.
Würdest du sagen, es gäbe überhaupt ein Zeichen im Rahmen dieser WM, das funktioniert, bis auf, und das würde ich gerne Schutz nehmen, die iranischen Fußballer, die gestern nicht die Nationalhymne mitgesungen haben. Ist natürlich nur ein kleines Zeichen, aber politisch natürlich viel stärker, weil das Problem im Iran viel größer ist.
Und was für ein Mut auch. Ich meine, denen drohen wirklich Konsequenzen, die über eine gelbe Karte oder einen Punktabzug hinausgehen.
Absolut. Also ich glaube, da ist die Gefahr für deren Familien als auch die eigenen Konsequenzen, wenn sie wieder zurück ins Land reisen, viel weitreichender. Und da können wir ja auch mehr Gehör für solche Aktionen schaffen, als dafür, ob die deutsche Fußballelf jetzt diese Binden trägt oder nicht.
Du hast schon klar gemacht, ich reg das alles nicht so auf. Aber kannst du dich mal kurz in einen deutschen Nationalspieler hineinversetzen? Es muss ja nicht Manuel Neuer sein. Einen, den du vielleicht lieb gewonnen hast. Keine Ahnung, wer das sein könnte.
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe da niemanden so lieb, weil die verdienen ganz viel Geld, das gönne ich denen auch. Aber am Ende des Tages bedient man sich ja auch einfach weiter am Kapitalismus. Also ich, das ist ja voll okay, aber ich habe da wirklich, du wirst mich damit nicht fangen können, Markus. Ich werde mich in niemanden reinversetzen können. Es tut mir leid.
Gut, ich wollte nur mal klar sagen, dass wir auch vorsichtig sein müssen. Wir, also quasi der Teil der Öffentlichkeit, der sich dafür interessiert, nicht du, auch vorsichtig sein müssen mit den Erwartungen, die wir an diese Leute dort haben. Weil natürlich, die wollen ihren Job machen. Ich finde sogar, dass es im Kreis der deutschen Nationalmannschaft noch relativ viele gibt, die zumindest im Vorfeld dieser WM reflektierte Interviews gegeben haben, wo du so den Eindruck hattest, denen ist Politik und gesellschaftliche Rahmenbedingungen nicht gänzlich egal. Und die Frage ist, sollen sie dann tatsächlich bereit sein, auch sportliche Einschränkungen hinzunehmen, um da ihrer Überzeugung, an der ich keinen Zweifel hege, quasi gerecht zu werden.
Ich glaube, am Ende des Tages ist für mich sozusagen der größere Aufreger darüber der Mix aus, warum sollte man Verständnis haben für Menschen, die das Privileg haben, eigentlich ein Zeichen zu setzen, ohne wenige Konsequenzen. Das ist einfach der Fall bei der deutschen Fußballmannschaft. Und es ist ja auch nicht so, als wäre das das erste Mal, dass man das fordern würde. Ich meine, Russland, WM etc., da war das auch alles kein Thema. Und ich möchte Katar nicht in Schutz nehmen. Es hat auch viel mit sozusagen anti-arabischem Rassismus zu tun, dass gerade so eine, auf einmal so eine westliche Weltaufspielung stattfindet, was das betrifft, was die toten Arbeiter nicht wettmacht natürlich oder irgendwie relativieren will. Es ist sozusagen eine weitere Farce für mich. Also ich muss ehrlich sagen, ich versuche mich auch da rauszuhalten, weil ich finde es einfach so plakativ erbärmlich, dass ich mich auch nicht überraschen würde, wenn die nächste WM noch einen draufsetzt. Ich weiß gar nicht, was das sein könnte, aber vielleicht kannst du mir das sagen.
Die nächste WM wird sicherlich keinen draufsetzen, weil die nächsten WMs sind wieder in demokratische, halbwegs demokratische Staaten vergeben und nicht in eine Diktatur wie Katar. Wobei, ob Katar ein Problem ist, ist nochmal die eine Sache. Die FIFA ist jetzt erstmal der Hauptverantwortliche für diesen Skandal, über den wir reden. Es ist wirklich ein autoritäres Regime. Ich glaube auch bei dieser One-Love-Binde, da ging es einfach nur darum, Macht zu zeigen, zu sagen, wir bestimmen hier die Regeln und da könnt ihr Binden entwerfen, wie ihr wollt. Ist uns alles scheißegal. Und wohin das führt, diese Machtgeilheit und die Freunde, die sich dieser FIFA-Chef Infantino sucht, hat man bei dieser Eröffnungsfeier gesehen, wirklich aus meiner Sicht. Mich treibt das wirklich um, weil ich solche Turniere in der Vergangenheit immer sehr, sehr gern gesehen habe und der Spirit, der da drum entstehen konnte, toll fand, tolle Unterhaltung zumindest und schon auch finde, dass es vom Profisport eine Verantwortung für politische Vorgänge gibt. Aber wenn ich dann bei dieser Eröffnungsfeier sehe, wie Infantino da breit grinsend neben der Herrscherfamilie von Katar sitzt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der saudische Kronprinz, der einen Journalisten mit der Knochensäge hat zersägen lassen. Es ist einfach nur absolut ekelhaft. Und dieser Mann spielt sich jetzt tatsächlich als derjenige auf, der sagt, hier, ihr Blödmänner in Europa, ihr dekadenten Europäer, ihr habt nicht verstanden, was im Rest der Welt los ist. Der Rest der Welt liebt mich, der Rest der Welt liebt das, wofür ich stehe. Und er hat sich tatsächlich einen Pakt mit vielen Verbänden außerhalb Europas geschlossen und sitzt deshalb auch ziemlich fest dort im Sattel. Egal wie groß die Empörung bei uns ist.
Das ist dann, glaube ich, auch das Dilemma des Westens, oder? Man ist dann doch am Ende des Tages ein wenig angreifbar, die anderen sind aber angreifbarer und dann endet man einfach in der Endlosschleife von, wer ist mächtiger, oder?
So ist es. Und das haben wir gestern quasi in Reinform gesehen. Und solche Eskalation gab es noch nicht bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich glaube, zumindest die, die den Fußball weiterverfolgen werden und nicht sich angewidert auf alle Zeit abwenden, die werden an den gestrigen Tag noch lange denken.
Unterm Radar.
Autoritäres Regime in Tunesien, Frauenrechte werden zurückgedreht. Das berichtet der Tagesspiegel. Es gibt einen Text von Sarah Medini, die ist Politikberaterin bei der tunesischen Nichtregierungsorganisation Aswad Nissa, also Women's Voices, und schreibt im Tagesspiegel darüber, wie die aktuelle Situation in Tunesien ist. Ich weiß nicht, was da dein Stand ist, Markus, ich hole mal ein bisschen aus. Vielen ist Tunesien natürlich als noch das Land bekannt, das 2011 mit dem sogenannten arabischen Frühling in die Demokratisierung gestartet ist.
Da hat es begonnen, ne?
Genau, und Sarah Medini warnt jetzt aber davor, dass Tunesien Rückschritte macht. Unter anderem hat der Präsident, der aktuell regierende Präsident, Wahlreformen erlassen, die das gesamte politische Klima für mindestens die nächsten 5 Jahre prägen werden und einen Rückschritt für die verfassungsmäßigen Errungenschaften von Frauen in Tunesien bedeuten. Also die Verpflichtung zur Einhaltung der Geschlechterparität, was ja durchaus eine unglaublich große Errungenschaft ist, wenn wir mal schauen, wie das in Deutschland läuft.
Es gab ja mal zaghafte Versuche bei uns in Brandenburg und so, das aber haben Gerichte ja verboten.
Also nicht nur die Geschlechterparität wird nicht mehr verpflichtend eingehalten, sondern die Besetzung höherer Ämter ist auch nicht mehr vorrangig an Frauen zu vergeben. Das ist aber nicht das Einzige. Es geht darum, dass sozusagen in den nächsten Jahren der Präsident einfach vorhat, das, was Tunesien als Land, und dazu gehört unter anderem Dinge wie: Die Polygamie ist dort verboten, als eines der wenigen Länder, nachdem die französische Besetzung aufgehört hat und Tunesien sich davon gelöst hat, als auch die Möglichkeit abzutreiben, die in Tunesien auch seit den 60er Jahren möglich ist, diese Dinge weiter zurückzuschrauben. Und es ist natürlich mit Blick darauf, wir schauen auch in den Iran, also Länder, in denen akut Frauenrechte massiv bedroht werden und im Iran natürlich auch sehr tödlich, hier ein Land, das Vorreiter war und zurückgeht. Und als persönliche Nuance in dem Ganzen, ich bin halb Tunesierin und das war einer der politisierendsten Momente meines Lebens 2011, als das gestartet hat, weil man ja auch durch hinterfragt, man hat die westliche Perspektive, man hat die Perspektive zu Hause, was ist daran eigentlich gut, was bedeutet das langfristig, da aber auch sagen muss, so ein gewisser Stolz, ein Frohsein darüber, dass es politisch in Tunesien demokratisch und immer abgelöster von Religion verlief, war eigentlich etwas total Gutes. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, mit der wenigen Aufmerksamkeit, die wir generell solchen Staaten schenken, sehe ich da auch so ein bisschen wie Sarah Medini, die das auch in dem Artikel kommentiert, ein bisschen schwarz dafür, dass es da genug Aufruhr gibt, um das aufzuhalten. Ich weiß nicht, was ist dein erster Eindruck?
Also ich habe diesen Artikel mit großer Faszination gelesen und muss dir offen sagen, ich wusste nicht, wie progressiv die Verfasstheit des Landes gerade mit Blick auf die Frauen bislang war. Also das sind Zustände, da kann man zumindest, was Wahlen und die Politik und Aufstellung, also die Pflicht zur Aufstellung von Frauen auch für hohe repräsentative Ämter angeht, da kann sich Deutschland ja nur hinter verstecken. Und dass das nicht nur etwas ist, was in Tunesien nach der erfolgreichen Revolution 2011 stattgefunden hat, sondern tatsächlich also Tradition hat, dass Frauen gleichberechtigter behandelt werden, als das auch zu ähnlichen Zeiten bei uns der Fall war. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Frage mich natürlich, was in dem Land in der Zwischenzeit geschehen ist, dass dieser Präsident natürlich auch auf demokratischem Wege an die Macht gekommen, überhaupt genug Rückendeckung für diesen Schritt irgendwie zurück hat.
2011 hat ja nicht nur bedeutet, dass es wirtschaftlich absoluten Aufschwung gab. Und einer der Hauptgründe ist ja unter anderem, dass besonders junge Menschen keine Jobs gefunden haben, dass die Wirtschaft rezessiv war und dass es auch einfach überhaupt keine Anreize mehr gab. Viele Menschen, wir kennen ja das Phänomen, dass gerade viele Menschen aus Tunesien auch nach Europa, die sind qualifizierte Menschen, die haben Diplome, Masterabschlüsse etc. und die finden keine Jobs. Und das ist immer noch so und es hat sich durch demokratischere Regierende nicht geändert. Und dann gibt es ja auch oft diesen, das kennen wir ja auch hier ein wenig, diesen Gedanken, okay, vielleicht ist Konservatismus dann doch wieder die richtige Lösung, um zumindest stabile Strukturen zu erschaffen. Und auch das ist mit der Wahl von Said, der zurzeit Amtsinhaber ist, passiert. Und da ist einfach eine ganze Riege Männer mitgekommen. Und auch die Frauen in den jeweiligen Parteien sind nicht genug. Und auf kommunaler Ebene 2018 wurden fast 50% der Sitze an Frauen vergeben.
Ja,
und da siehst du sozusagen, dass sozusagen nicht allein die Frauenquote oder das Progressive der Geschlechter dazu führt, dass Politik langanhaltend progressiv bleibt. Und ich muss ehrlich sagen, mit meinem horchenden Ohr Richtung nach Hause ist politisch auch nicht unbedingt die Stimmung so, dass sich das verbessert. Das heißt, ich befürchte, wir müssen das weiter beobachten und ich hoffe, dass es nicht zu politischen Exzessen kommt, wie es vielleicht 2011 der Fall war.
Dann beobachten wir das weiter. Ich habe jetzt schon eine Menge gelernt.
Das gibt's doch gar nicht.
COP27, Experten kritisieren die Ergebnisse des Klimagipfels. Das berichtet die Süddeutsche. Ja, nach zweiwöchigen krampfigen Verhandlungen ist dieser Klimagipfel am Wochenende zu Ende gegangen. Ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus fossilen Energien scheiterte am Widerstand von Ländern wie Saudi-Arabien. Aber nur ein Bereich, der da gescheitert ist. Der Klimaforscher Mojib Latif wertet die Ergebnisse der Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh als Stillstand. Die 1,5-Grad-Marke werden wir auf jeden Fall reißen, so der Kieler Wissenschaftler. Im Moment sei die Welt auf einem Kurs von 2,5 Grad Celsius Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Ich würde sogar eher sagen 3 Grad, so Latif. Kritik von allen Seiten, seit dieser Gipfel am Wochenende zu Ende gegangen ist. Sag mal ehrlich, Jasmin, wie sehr bist du überrascht von diesem Scheitern dieser Konferenz? Weil anders kann man es ja wirklich nicht nennen.
Ich bin halt auch wieder sehr pessimistisch. Es tut mir leid, Markus, aber dann musst du wahrscheinlich, bis wir über Söder sprechen, leben. Scheitern ist vielleicht das falsche Wort. Vorab zu wissen, mit welchen Staaten man sich auf Gespräche einlässt, lässt ja schon vermuten, wie schwierig Verhandlungen für ein positiveres Ergebnis als vorher sind. Und wir hatten das ja schon oft und ich bin ja auch eine Person, die sagt, ich befürchte, wir knacken bestimmte Gradmarken, ist der Boykott sich auf eine CO2-Reduzierung oder zumindest ein 2-Grad-Ziel, das ist ja, wir reden auch nicht mehr von 1,5, auch wenn das noch dort Thema ist, einzulassen. Ich habe damit nicht gerechnet. Also es wäre vielleicht ein Wow-Effekt gewesen, wenn es passiert wäre, aber wir befinden uns durchaus einfach in einer Welt, in der Industrieländer mit mehr Macht und weniger Demokratie durchaus bestimmen, wie viel CO2 wir noch in diese Atmosphäre schießen.
Da gab es ja durchaus auch den richtigen Ansatz, wie ich finde, wo quasi die bisherigen Industrieländer, vornehmlich des Westens, sag mal, so ein bisschen Verantwortung, zumindest in Teilen, bereit waren zu übernehmen, dass sie schon sagen, okay, wir muten denen jetzt in der Zeit, wo bei ihnen wirklich die wirtschaftliche Entwicklung, die wir schon hinter uns haben oder die wir schon lange quasi genossen haben, indem wir die Ressourcen der Welt ausgebeutet haben, das wollen wir denen jetzt untersagen, was heißt die Entwicklungsschritte, die wir schon hatten. Und deshalb sind wir auch finanziell verantwortlich, diesen Ländern erstens dabei zu helfen, ihre Wirtschaft klimagerecht umzubauen und aber auch für die Schäden, die ja heute schon durch den Klimawandel wie Dürren, wie Überschwemmungen etc. Entstehen, die zu kompensieren. Dazu sollte jetzt ein Fonds aufgelegt werden. Darauf konnte man sich immerhin einigen, dass es den gibt. Aber ob da jetzt 5 Euro drin sind oder unzählige Milliarden, diese Frage hat man erstmal in die Zukunft verschoben und auch wer wie viel dort reinzahlen muss. Das heißt, die wirklich relevanten Fragen, und klar, es ist eine Ansammlung von nationalen Egoismen, die dann zu einem solch wirklich frustrierenden Ergebnis führt.
Und leider auch nochmal die Bestätigung, dass sozusagen die Bemühungen, Länder wie China oder auch Saudi-Arabien zu Kompromissen zu bringen und sie zu überzeugen, leider die Hauptaufgabe dem Ganzen ist, weil es um diese Länder geht, unter anderem, die über 80% des CO2s ausstoßen und das dringend drosseln müssen. Das heißt, es stellt außenpolitisch natürlich auch gerade gerade in, mit Blick auf Deutschland, mit Blick auf China, dann auch neue Schwierigkeiten einfach, wo ich mich frage, okay, wie will man das außenpolitisch vielleicht auch im Blick auf Baerbock, was sind da die nächsten Schritte, um da vielleicht auch wirtschaftlich aufeinander zuzugehen, zu sagen, hier trifft man sich für Veränderungen oder muss man dann sich auch eingestehen, okay, vielleicht ist man einfach eine Nummer zu klein dafür, um solchen Ländern genug anbieten zu können, wenn die eigene politische Kraft innerhalb dieser Länder, die nicht demokratisch regiert sind, zu klein ist oder nicht wirkt.
Die USA waren aus diesem Prozess ja unter Trump komplett ausgestiegen. Offenbar hätte es aber auch mehr Engagement, gerade finanzieller Art, von amerikanischer Seite gebraucht, um hier wirklich einen großen Unterschied zu machen. Ich hatte es schon so wahrgenommen, dass zumindest der Versuch der EU-Mitgliedsländer da war, dort in Sharm el-Sheikh halbwegs einheitlich und auch ambitioniert aufzutreten. Aber ich glaube, also gegen das, was dir dann Länder wie die Chinesen vielleicht auch zu Recht entgegnen, bist du dann tatsächlich als europäischer Zwerg relativ machtlos. Mittlerweile.
Oder es wird noch erbärmlicher. Du kämpfst eigentlich dann nur darum, dass die jeweiligen Länder die Klimaschäden zahlen. Zumindest die entstehen. Also nicht mal mehr die Prävention, sondern einfach schon das, was danach kommt. Und das finde ich eigentlich noch ernüchternder, als dass man sich nicht auf dem Papier einheitlich zumindest 1,5 Grad bekennt. Also es reicht auf dem Papier einfach nicht. Es gibt ja keine, ich kann das ja sagen und dann passiert das einfach nicht, weil ich habe es einfach nur gesagt.
Gell? Ja, auf dem Papier steht ja schon lange was, also spätestens seit Paris. Und das ist jetzt bei aller Kritik an anderen, das muss man ja auch sagen, Deutschland wird seinen Klimazielen auch nicht gerecht.
Ja.
Aber klar, 1,5 Grad, das ist quasi Geschichte, wenn man der Wissenschaft schon zuhört.
Ganz weit vorne.
Blicken wir mal nach vorn. US Presidential Election 2024. Democrats who might challenge Biden. In der BBC habe ich wirklich eine interessante Aufstellung gefunden. Wir reden ja eigentlich immer nur darüber, okay, da kommt jetzt wieder der Trump bei den Republikanern. Wer könnten quasi seine innerparteilichen Gegner sein? Und dann die große Frage, tritt Joe Biden überhaupt noch ein zweites Mal an? Und was, wenn nicht? Darüber wurde bisher sehr wenig zumindest gesprochen. Die BBC hat hier mal eine interessante Auflistung gemacht von Kandidatinnen und Kandidaten, die tatsächlich in Frage kämen, falls Joe Biden sagt, also er hatte ja jetzt am Sonntag Geburtstag, ist 80 Jahre alt geworden, in 2 Jahren wäre er demnach 82. Soll man in so einem Alter überhaupt noch US-Präsident sein?
Nein.
Sagst du nein? Wobei, wir kommen hier noch zu interessanten Kandidaten, wo ich sagen würde, das Alter spielt nicht die Rolle. Ob es bei Joe Biden eine Rolle spielt, ist jetzt eine andere Frage. Also 4 Leute nennt die BBC hier als mögliche, realistische Alternativen zu Joe Biden. Fängt an mit Kamala Harris, der Vizepräsidentin, von der wirklich zu Beginn alle gedacht haben, also das ist, wenn der Joe mal aufhört, egal ob nach 4 oder nach 8 Jahren, ist das ja wirklich die logische Nachfolgerin. Das ist allerdings, muss man sagen, also kein Stern ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung schneller gesunken, was auch vielleicht daran liegen kann, dass Biden ihr ziemlich gemeine Aufgaben überschrieben hat. Zum Beispiel sollte sie sich um die Grenze und die Migration aus Südamerika kümmern. Sehr, sehr schwieriges Feld und da war sie sehr, sehr lang gebunden. Es gibt aber auch Berichte darüber, dass also es in ihrem Lager und im Amt der Vizepräsidentin sehr viel Ärger gibt und dass die Arbeitsmoral dort auch nicht so gut ist. Deshalb irgendwie, also der Harris-Hype ist vorbei. Ein anderer Kandidat ist Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, der dort jetzt gerade auch wiedergewählt wurde, ziemlich smart rüberkommt, 55 Jahre, der zwar während Corona irgendwie so ganz strikte Regeln hatte und dann selbst mal bei einer Party erwischt wurde, wo er seinen eigenen Regeln nicht gerecht wurde, aber ein sehr progressiver Kandidat, also der ist im Rennen. Und dann einer, den wir schon kennen aus den letzten Vorwahlen, Pete Buttigieg, der Mann mit dem schwierigen Namen, der lange mal Bürgermeister war, mittlerweile im Kabinett von Joe Biden. Sehr, sehr junger Kandidat. Dem werden auch nach wie vor Ambitionen nachgesagt. Und dann kommt nämlich der Mann, jetzt reden wir über das Alter, von dem ich mir auch vorstellen kann, dass er seine Ambitionen noch nicht aufgegeben hat, Bernie Sanders. Er wäre dann 83 in 2 Jahren. Er ist für mich aber wirklich so ein Fall. Ich habe ihn auch mehrfach auf der Bühne in Amerika erlebt. Da kannst du doch sagen, der ist so vital, so frisch, auch so progressiv in seinen Ansichten, zumindest in Teilen. Da ist mir persönlich jetzt scheißegal, ob der 83 ist oder 43.
Kein Altersshaming, aber... Also sagen wir mal wirklich, dann ist er 83 Jahre alt, ja? Mhm. Kann man nicht dann die ganze Power nehmen und dann vielleicht irgendwie jemanden wie Alexandria Ocasio-Cortez unterstützen, sie aufstellen und dann dahinter die Sanders-Supporter sammeln? Also kann man das nicht auf eine junge Person verlagern, die politisch sehr ähnlich ist, die man dann unterstützt und vielleicht berät und auch vielleicht in das Kabinett geht, whatever. Also ich bin dann so, das, also sorry, aber
das kann man machen.
83, Markus. Ja, das ist einfach der Durchschnittstod dann in Deutschland von Männern. Das ist dir bewusst, ne?
So hoch.
Ja.
So aber, alt werden die, das wusste ich ja gar nicht im Schnitt. Okay. Mhm. Ja, also toller Vorschlag. Sie steht hier von der BBC übrigens auch gelistet als unter dem weitere Kandidaten, die theoretisch auch noch in Frage kommen. Aber schreibt das mal an Bernie Sanders.
Das war keine Bewerbung als Wahlkampfberaterin. Ich ziehe mich wieder aus meiner Rolle
zurück. Okay, was ich so mitbekommen habe, ist auch, er ist so beratungsoffen ist er nicht unbedingt. Also
alte weiße Männer halt, ne? Das nehme ich zurück. Nein, ich bin, oh mein Gott, das werde ich jetzt wieder völlig für auseinandergerissen auf Twitter. Das habe ich natürlich niemals gesagt, das meinte ich natürlich nicht so. Das war natürlich eine politische Aussage.
Nein, das hast du gar nicht gesagt. Ja. Und deshalb kommen wir zu einer passenden Rubrik.
Verlierer des Tages.
So, jetzt geht's endlich mal wieder um junge Leute. Was die Krisen mit jungen Menschen machen, das ist eigentlich gar nicht so freudig, wie ich es angekündigt habe. Das berichtet nämlich die Tagesschau. Es gibt eine neue Studie, die herausarbeitet, dass die Corona-Pandemie sehr, sehr große Spuren in der Psyche der Jugend hinterlassen hat. Das sagt die aktuelle Studie Jugend in Deutschland. Dort gibt ein Viertel der Befragten an, unzufrieden mit der psychischen Gesundheit zu sein. Die Studie macht deutlich, wie sehr junge Menschen zwischen 14 und 29 unter der Last der Krisen, Corona, Klimawandel, Ukraine-Krieg leiden. Diese Krisen tragen dazu bei, dass Jugendliche sich fühlen, als würden sie aus dem Tunnel gar nicht mehr herauskommen. Die Krisen überlagern sich und hören nicht auf, sagt der Studienautor Simon Schnetzer. Ich bin ja eine junge Person, die in dieser Corona-Pandemie gelebt hat. Und ich muss dir ehrlich sagen, das Thema ist ja jetzt auch nicht neu, aber diese Studie zeigt ja relativ schockierend, wie viele Menschen davon betroffen sind, dass sie das Gefühl haben, es geht nicht mehr bergauf. Und das ist ja durchaus eine harte These, wenn man in den Demokratien des Westens lebt, zu sagen, es geht nicht mehr bergauf. Verstehst du das?
Absolut. Also ich meine, da muss man, glaube ich, keine Volkswirtschaft studiert haben, um, wenn man jetzt mal so einfach nur die Rahmendaten zusammennimmt, dass das blühendste Zeitalter uns jetzt in den nächsten 25 Jahren nicht bevorsteht, so sehr ich mir den Rest wünschen würde. Aber gut, das Thema hatten wir auch schon, der Wohlstand der vorangegangenen Generation, dass der zum großen Teil auch auf Ausbeutung beruht und deshalb jetzt frustrierende Klimakonferenzen abgehalten werden müssen. Also total verständlich. Ich fand auch eine Erklärung in dieser Studie sehr interessant, die so den Zusammenhang aus Pandemie und den Zukunftsaussichten, weil man könnte ja sagen, ja, jetzt ist die Pandemie aber doch wirklich stark am Auslaufen. Wahrscheinlich würde das selbst Karl Lauterbach jetzt bestätigen. Aber der Kinder- und Jugendpsychologe Julian Schmitz, der hat das ganz gut erklärt. Er sagt, die Lebensumwelt der Jugendlichen hat sich in der Pandemie so gedreht. Viele wurden sehr zurückgeworfen und sind nun psychisch belastet. Wenn man psychisch belastet ist, dann ist man allerdings auch empfänglicher für weitere Sorgen und bei neuen Themen eher negativ, man wird vulnerabler. Weiterer Faktor noch, dass der in der Pandemie stark angestiegene Medienkonsum, insbesondere in den sozialen Netzwerken, Kinder und Jugendliche quasi eher die negativen Seiten, das, wovor man Angst haben kann, vor Augen führt. Und dass das alles zusammen, also Pandemie, die objektiv schlechten Wirtschaftsdaten plus die Art, wie man sich über den Lauf der Welt informiert, ja, ein toxisches Gemisch zu sein scheint.
Also zusammenfassend ist es für mich so, das ist Generation Klarna, die versucht im Hier und Jetzt zu leben, eigentlich diese Krise versucht zu überwinden, weitermachen muss, aber eigentlich keine Zukunftspläne macht, weil wir wissen ja gar nicht, wie es ist. Also so Sachen wie, ich kaufe mir in 10 Jahren ein Haus oder sowas, das denke ich wirklich überhaupt nicht. Also das ist nicht mein Ziel. Für mich ist so, jetzt überleben, jetzt ein gutes Leben führen, wenn man Kinder auf die Welt setzt, genug Geld haben, um das wirklich zu tun, die eigenen Eltern absichern und dann wahrscheinlich in 40 Jahren sagen, goodbye. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir nochmal diesen Moment erreichen, wo es so eine Euphorie gibt, die beruflich und finanziell so ineinander läuft, dass vielleicht auch meine Psyche wieder denkt, yes.
Höchst interessant, dieses Studio. 71% bezeichnen die Inflation als die größte Sorge. Danach kommt erst der Krieg in Europa. Den haben wir auch. Haben wir heute einmal noch nicht drüber gesprochen. Dann kommt der Klimawandel, dann die Wirtschaftskrise, Knappheit von Energie und der Generationenkonflikt nur mit 22%.
Aber jetzt mal honestly, ne? Hast du mit 19 darüber nachgedacht, was die Knappheit von Energie betrifft oder was die Ressourcen sind, dass der Lichtschalter läuft und deine Heizung angeht?
Nein. Haben viele bei uns aber auch vor 2 Jahren noch nicht.
Ja, das stimmt. Ich wollte dich jetzt auch nicht altersschämen. Das war nicht meine Intention. Du kannst es auch mit deinem Alter jetzt fühlen. Das ist auch in Ordnung.
Clickbait der Woche.
Jeremy Fragrance polarisiert schon kurz nach Einzug. Das hat T-Online beobachtet, aber noch viele andere auch. Am Freitagabend ist nämlich die Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother gestartet. Mit dabei sind neben wirklich solchen Showgrößen wie Valentina Doronina, Michaela Schäfer und Sam Dillon auch Jeremy Fragrance, der als Parfum-Experte auf TikTok bekannt wurde. Und der geht den Herrschaften dort jetzt gehörig auf den Zeiger. Nicht nur, weil er seinen komplett in weiß gehaltenen Anzug entgegen den Spielregeln nicht ausziehen will. Nein, er ist generell Stein des Anstoßes. Jeremy ist einfach nervig, urteilt Valentina in der Gesprächsbox. Er ist eine schlechte Mischung aus Truman Show und Jeffrey Dahmer. Ihren Mitstreitern verrät sie sogar, ich habe echt ein bisschen Angst. Also ich habe mir ja wirklich schon begeistert diverse Videos von Jeremy Fragrance angeguckt und dachte mir, der Typ, der ist wirklich, also ein solches Produkt habe ich einfach noch nicht erlebt. Irgendwie neben der Spur, dann aber auch so richtig komplett selbstverliebt. Wir alle in den Medien wollen irgendwie so auf unsere guten Seiten hinweisen, aber er macht das in einer solchen drastisch überzogenen Art, dass man schon wieder denkt, es ist eigentlich eine Satire auf den ganzen Betrieb. So, aber darum geht es gar nicht, sondern um die Situation im Big Brother Container. Und da ich weiß, dass du das mit Vorliebe guckst, liebe Jasmin, kannst du das nachvollziehen, dass alle so abgenervt sind?
Ich muss mal ganz kurz einen Monolog über Jeremy Fragrance halten. Jeremy Fragrance ist Ikone, Kapitalistenschwein, Legend, TikTok-Star und der einzige Mann, dem ich glaube, dass man mit 1000 Euro im Monat nicht klarkommt. Diesen Insider muss ich kurz erklären. Es gibt ein legendäres Video von Jeremy Fragrance, wie er erklärt, wie man mit 1000 Euro im Monat zurechtkommt. Er fängt an zu rechnen und bei der Hälfte sagt er, ja gut, brauchst du doch mehr als 1000 Euro und beendet das Video. Deswegen, Jeremy Fragrance ist für mich alles, was auch die Gen Z irgendwie verkörpert, ne? Also irgendwie scheint er mit seinem Körper und seinem Selbstbewusstsein irgendwie, ist das ein bisschen konträr, weil einerseits wirkt er so ein bisschen muskulös, sehr dünn, hat komische Essroutinen, isst 6 rohe oder gekochte Eier zum Frühstück, sagt Leuten, sie sollen nichts essen, dann werden sie ein Star. Also es ist so ein bisschen,
klingt ja alles nicht so gesund.
Nee, es ist so ein bisschen Tumblr-Anorexia-Culture 2014, was einfach sehr problematisch ist, aber der Typ, wir haben ja in Deutschland wirklich nichts, ne? Außer vielleicht Jay Kahn, den ich an dieser Stelle in Schutz nehmen möchte, weil er nämlich auch im Promi Big Brother House Jeremy Fragrance in Schutz nimmt, weil man das nicht so macht.
Das ist der einzige Kumpel dort.
Genau, weil er hat ja nichts gemacht. Der Mann hat sich mit seinem Anzug dahingesetzt und auch ich würde niemals, never ever irgendwas von meinen Klamotten abnehmen, egal wo ich lande. Der bleibt ja nur sitzen. Der meditiert und wenn diese Valentina mit irgendwelchen
halb gescripteten Sachen da redet.
Ja, und auch dieser Jeffrey Dahmer-Vergleich, so schäm dich da einfach. Sorry, aber die ist ja auch freiwillig jetzt gegangen, deswegen ist gar kein Thema mehr. Da können dann Jay Kahn und Jeremy Fragrance miteinander meditieren. Und ich bin mega happy. Ich kann jeden Abend meine persönliche Ikone sehen. Weißt du, das ist der Mann, der sagt, La Vie est Belle ist das Beste. Frauenparfum, das es gibt in der unteren Preiskategorie. Und wenn ein Mann das sagt, muss doch eigentlich alles gut sein.
Dann bist du glücklich.
Ja.
So, jetzt hast du lang genug gewartet.
Söder ist.
Es ist wirklich eine Befreiung, dass wir diese Kategorie zu zweit wieder miteinander erleben. Ich habe dir was mitgebracht. Du musst jetzt ganz stark sein. Ich hoffe, du hast nicht gegessen vor dieser Aufzeichnung.
Habe ich nicht.
Markus Söder hat was gegessen. Markus Söder war letzte Woche in Hamburg und bei Markus Lanz und hat davor so einen kleinen kulinarischen Trip unternommen und uns alle mitgenommen, wie er das auch sollte.
Ja.
Es gibt ein Hashtag Söder isst und was wir auf diesen Bildern sehen ist Matthias Filet und Lapskaus. Und ich muss dir ehrlich sagen, Markus, wir müssen das kurz explizit beschreiben, damit auch guten Morgen, happy Frühstück an alle Zuhörer. Links das Matjesfilet, Kartoffeln und Kräuter und
das
rechts.
Das ist ja Matjes Matsch.
Ja, es ist wirklich das ist abartig. Ja,
okay, und aber rechts daneben dann Bratkartoffeln.
Genau, und auf dem anderen Bild sind zwei Spiegeleier. Hinten ist doch irgendwie ein bisschen Fisch, rote Beete und dann so, was das aussieht wie so ein 400 Gramm Hackfleisch-Paket von Aldi. Wirklich, ich habe noch nie so was Abartiges in meinem Leben gesehen. Und ich musste ehrlich sagen.
Köstliche Kräuter noch obendrauf.
Ja, Markus, guck mal, ne? Es gibt für mich Grenzen. Und ich supporte Markus Söder wirklich in seinem Instagram-Game wie keine zweite. Das ist völlig klar. Da muss ich ehrlich sagen, wenn er diese beiden Teller alleine gegessen hat und ich möchte, dass jemand sich investigativ daran setzt und das rausfindet, vielleicht müssen wir das machen, dann verliere ich ein wenig Respekt.
Ja, also das ist jetzt die große Frage. Ne? Stand beides da und er wollte einfach wissen, ich esse eh beides, welches würdet ihr nehmen? Oder ich weiß noch nicht, mit wem ich anfangen soll. Aber das ist schon also auch eine Portion mengenmäßig. Da würde ich sagen, selbst ein gestandener Mann käme damit ein paar Stunden über die Runden.
Sorry, ne, aber vor einem Landsauftritt, ja, und du bist unterwegs und on the road in deinem Dienstwagen, ja, dann ballerst du dir diese zwei Teller rein. Wirklich von Fisch, rohem Fleisch, Ei, alles dabei ist. Das sind schon so Dinge, da muss das wäre für mich so ein Weihnachtstag höchstens, da muss ich mich schon seitlich aufs Sofa legen, damit da nichts passiert. Wie kann der Mann ohne Übelkeit bei Markus Lanz gesessen haben und da völlig frei heraus mit gerader Körperhaltung irgendwie seine Dialoge halten?
Schauen Sie, es geht.
Okay, wir müssen auch mal ganz kurz aufhören, Markus Söder zu beleidigen, weil es gibt nämlich auch andere Menschen.
Ich wollte es gerade sagen.
Die Markus Söder auch beleidigen und die mit viel krasseren Konsequenzen leben müssen, als wir jetzt hier mit unserem Essensshaming.
Polizei stoppt Autofahrer wegen Söder-Beleidigung. Eine Meldung der Süddeutschen Zeitung vom 21. November. Auf der Heckscheibe des Wagens klebte laut Polizei ein beleidigender Aufdruck gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Also die Polizei hat da wirklich jemanden aus dem Verkehr gefischt. Es stellte sich dann später raus, muss man fairerweise sagen, dass ein Haftbefehl gegen diesen Mann vorlag und tatsächlich jetzt im Gefängnis ist. Aber wirklich, der Grund war ein beleidigender Aufdruck auf der Scheibe.
Was muss man wirklich, also honestly, wie muss man Markus Söder beleidigen, dass die Polizei die Intention hat zu sagen, I stop you? Das ist doch wirklich, also was muss das, ich frage mich wirklich, was das ist. Können wir das irgendwie rausfinden? Was glaubst du, was es
Markus
war?
Markus Söder ist doof, wäre zu harmlos, ne? Ich denke, es war härter. Was ist dein Tipp?
Also mir tut es ja auch ein bisschen leid, aber es ist vor allen Dingen, also ich glaube, es ist schon was Härteres. Vielleicht ist es auch irgendwas, vielleicht war es auch sowas in so eine Querdenkerrichtung, ist auch schon wieder nicht lustig, vielleicht war es was Rechtes, vielleicht war es aber auch was total Antikapitalistisches. Nonetheless muss ich sagen, diese ganze Situation ist ja wirklich pures Karma, ne? Also meine Ehrfurcht, in der Öffentlichkeit Markus Söder zu beleidigen, ist ein bisschen gesunken, weil ja, das absolut. Karma, dass dein Haftbefehl aufgedeckt wird, weil du Markus Söder beleidigt hast auf deinem verfluchten Auto. Das ist eine Leistung, die mir wirklich auch fast leid tut. Vielleicht gibt es einen Reward, wenn Jesus auf die Erde kommt.
Aber die bayerische Polizei ist auf Zack. Das wird ganz im Sinne sein des Ministerpräsidenten. Aber ich bin ganz froh, wenn dir dieses Beispiel zeigt, dass alles seine Grenzen hat. Auch unsere Söder-Ist-Rubrik, vielleicht lassen wir die jetzt einfach mal ein paar Wochen weg.
Nee, das werden wir ganz demokratisch entscheiden, ob das passieren wird.
Okay, mir schwant da Fürchterliches. Ich wünsche dir trotzdem einen ganz tollen Tag, liebe Jasmin.
Ich wünsche dir einen gesegneten Tag ohne rohes Spiegelei.
Danke.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Fränking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.